With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Savor the season knowing you're getting the good stuff your body craves. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo Yannick.
Es ist eine, ja, im Prinzip, was das Datum angeht, weihnachtliche Ausgabe, aber ich glaube, Carsten, wir haben jetzt nichts Weihnachtliches vorbereitet, kein virtueller Keksduft oder so hier im Podcast, sondern es geht nochmal knallhart um Fußball, um die Bundesliga und um Borussias letztes Spiel des Jahres. Wir nehmen auf am Sonntagmittag, es hat stattgefunden am Freitagabend in Dortmund und ich muss jetzt mal nachzählen, Carsten, wie oft wir allein in diesem Podcast jetzt schon über eine Niederlage beim BVB gesprochen haben, aber in dem Sinne, das ist jetzt mehr der Silvesterspruch als Weihnachten. Same procedure as every year.
Ja, so um dein Weihnachtsding aufzugreifen, geht diese Serie in Dortmund sicherlich den Borussen mächtig auf den Keks. Und ob es dann Spekulatius ist oder irgendetwas anderes, sei mal dahingestellt. Aber ja, wir podcasten jetzt seit November 2016. Das heißt, nächstes Jahr 10-jähriges des Fohlenfutter-Podcasts. Aber wie oft es jetzt genau Dortmund war, ich weiß nicht, ob vor der ersten Folge schon das Spiel gegen Dortmund gewesen ist. Wir könnten es theoretisch ausrechnen, aber du bist der Statistiker, deswegen überlasse
ich das. Ja, aber das war natürlich doch ein André Schubert Abschiedsspiel, hätte ich es fast genannt. War es 1-4 oder so? Ja, vielleicht kollidierte es so in etwa, aber ist auch jetzt, ob es jetzt auch quasi 9, 8 oder 7 sind, ist relativ egal. Fest steht, also hier im Fohlenfutter-Podcast ist ausschließlich über Gladbacher Niederlagen in Dortmund gesprochen werden. Das steht fest.
Ja, und das ist schon mal schlimm genug, würde ich mal sagen. Und es war eine Niederlage, die, ich glaube, die lag genau zwischen unseren beiden Tipps. Wir hatten, glaube ich, 2-1 und 3-1 für Dortmund getippt. Es war am Ende ein 2-0 und eine, sage ich jetzt mal, ein gnädiges Ergebnis. Und ein Spiel, das seitens Borussia Mönchengladbach deutlich besser war als das, was es vorher beim 1-3 gegen den VfL Wolfsburg gab. Aber Yannick, am Ende stand diese Niederlage und wir werden sicherlich im Detail noch die ein oder andere, insbesondere Entscheidung des Schiedsrichters, mit einbinden gleich. Aber ich muss sagen, am Ende war es dann doch eine verdiente Niederlage, weil eine Mannschaft, die nur 6-mal das gegnerische Tor anvisiert, einfach zu wenig nach vorne bringt, um mehr als ein 0-2 in Dortmund mitzunehmen.
Ja, vor allen Dingen dann auch den Ball nur einmal aufs Tor bringt und das der eingewechselte 16-Jährige erledigen muss. Well Moya später, so viel sei ich schon mal gespoilert, aber das wisst ihr natürlich wahrscheinlich auch schon selbst. Ich würde aber sagen, genau, eine sehr entscheidende Szene für dieses Spiel ereignete sich in der 11. Minute. Da steckt dieses Schiedsrichterthema drin, aber Carsten, ich fand sie auch symptomatisch, weil die Borussen, als dann diese Flanke von Niklas Süle ins Zentrum flog und Julian Brandt am zweiten Pfosten zu frei stand, einfach zu tief standen, einfach zu passiv waren. Zuerst Luca Netz auf Außen gegen Pascal Groß und ich meine, wenn Niklas Süle, der Dortmunder Verteidiger flankt, dann kann man sich ja ausmalen, wie tief Borussia gestanden hat. Der bekam auch keinen Druck, konnte da wirklich eine gute Flanke aus dem Fußgelenk schütteln. Und dann stand es 0-1 durch das Tor von Brandt. Und diesen Status haben die Gladbacher relativ spät erst hinter sich lassen können. Und ich würde sagen, Carsten, eigentlich in der 29. Minute, als Moritz Nikolas dann einmal herausragend gehalten hat. Ansonsten war diese Anfangsphase sehr passiv und damit irgendwie ja doch ähnlich wie gegen Wolfsburg, kann man fast sagen, dass man die verpennt hat.
Ja, definitiv. Also zumindest hat man Dortmund extrem gewähren lassen. Natürlich, es ist Borussia Dortmund, es ist der BVB, es ist ein Spiel vor 80.000 im Dortmunder Stadion, keine Frage. Und dass der BVB, der ja selber noch einiges nachzubeweisen hat, insbesondere auch, was die Begeisterung der Zuschauer angeht. Und es war ja so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Es war der 116. Geburtstag des BVB. Da wollte man schon als Dortmund, das merkte man, richtig einen hinstellen. Und als dann in der 11. Minute dieses Tor dann eben fiel, dann deutete sich ja zumindest an, dass Borussia Mönchengladbach da möglicherweise doch unter die Räder kommt, wie es schon oft passiert ist in unseren langen Jahren, über die wir eben gesprochen haben. Aber Dortmund nutzte das dann nicht. Aber es ist schon beachtlich, wie tief die Gladbacher wirklich standen. Dass also wirklich selbst diese Doppelzehn, über die wir sicher auch nochmal im Detail reden wollen, gleich mit Flo Neuhaus und Gio Reyna, dass die im Grunde auf der eigenen Strafraumkante standen. Und dann trotz der vielen Beine, die da waren, die Dortmunder bei diesem Tor extrem viel einfach machen durften. Aber Yannick, im Nachhinein wurde ja doch viel über das Tor diskutiert, wegen einer Szene, die kurioserweise außerhalb der entscheidenden Kameraperspektiven beziehungsweise Kameras stattfand.
Ja, und wenn dann nur so in der Führungskamera und eben nicht so, dass man das richtig auflösen konnte. Sky hat aber eingefangen, wie Philipp Sander und Serhou Guirassy sich in einen kleinen Infight begeben haben im Strafraum. Ja, Sander ist da zuerst dran, dann Guirassy und am Ende reißt er Sander aber ziemlich deutlich um. Niko Kovac fand, es war kein Foul. Jeden, den wir von Gladbacher Seite dazu gesprochen haben, sagt, es war ein Foul. Das habe ich vorhin gesehen. Manuel Gräfe, Ex-Bundesliga-Schiedsrichter bei Bild, sagt, alles in Ordnung. Das ist handelsüblich sozusagen, wie die beiden sich da bekäbbeln. Aber ich fand die Art und Weise, wie er dann Sander da wirklich umreißt, ist jetzt nicht nur, dass er sich befreien will, sondern er nimmt einfach seinen Gegenspieler komplett raus, der dann sich aufrappelt, während die Flanke reinfliegt und effektiv auch zu spät kommt gegen Julian Brandt. Und das hat Philipp Sander danach eben auch gesagt. Es ist ja wirklich auch, also es hängt halt miteinander zusammen. Es ist jetzt nicht irgendwie, ja, da gibt es dieses Gerangel und der Ball wäre gar nicht dahin gekommen. Nein, es hatte wirklich was zu tun mit der Entstehung und der Erzielung dieses Tores. Und dass das dann nicht so richtig aufzulösen ist, hatte schon eine gewisse Ironie an sich, denn Eugen Polanski ist ja ausgemachter Gegner des VAR und sagt, eigentlich will er ihn gar nicht haben, aber musste dann eben zugeben, naja, wenn man ihn dann hat, dann sollte man schon in der Lage sein, ihn vernünftig einzusetzen. Also unterm Strich, das nächste Kapitel, das nächste, in dem es dann irgendwie auch unbefriedigend für Borussia lief und Carsten, ausgleichende Gerechtigkeit, wenn wir dann jetzt mal ganz weit vorspulen ins Spiel, denn es gab ja eine weitere Debatte, nämlich um einen möglichen Elfmeter für den BVB.
Genau, und daran war Nico Elvedi beteiligt, der sein 300. Bundesligaspiel für Borussia Mönchengladbach machte, da er 2015 damit angefangen hat, ist seine Quote dann eben auch in Dortmund. Er wartet ja immer noch auf den ersten.
Die 9. Niederlage in der Bundesliga, bei der er auf dem Platz stand.
So sieht's aus.
Der war auf den ersten Punkt.
Ja, also im Grunde haben Nico Elvedi und der Fohlenfutter-Podcast also etwas gemeinsam, was Borussia Dortmund angeht. Ja, er riss seinen Gegenspieler um, beziehungsweise in diesem Zweikampf ging der zu Boden. Und die Dortmunder, es war vor der Südkurve, vor der gelben Wand, waren dann entsprechend natürlich der Meinung, dass es dann auch einen Elfmeter geben dürfte, den es aber nicht gab. Und auch da sagte man dann am Ende, ja, man hätte können und man hätte wollen. Ich bin da, was das angeht, tatsächlich bei Eugen Polanski, dass ich erstens sage, weil ohnehin über die ganzen Entscheidungen diskutiert wird, finde ich das, was der VAR bringt, nämlich diese Redundanz im Spiel, dass man nach jedem Tor erstmal überprüfen muss und im Grunde so diese Emotionen, diese natürliche Emotion aus dem Ganzen rausgenommen wird, finde ich nicht gut. Von daher kann man dann sicherlich sagen, VAR braucht keiner, aber er wird sowieso nicht mehr abgeschafft. Von daher ist es egal. Dann ist wiederum die Frage, wenn der Schiedsrichter, und das sagen ja viele, auf dem Platz der führende Entscheider sein soll und den VAR nicht einsetzt, war das von Jablonski ja eigentlich genau so, wie man sich das vorstellt. Andererseits ist es schon etwas strange, wenn es einfach Bilder nicht gibt, die woanders, sagen wir mal, da sind, die aber entscheidend sind, dann ist das natürlich, dann zeigt mal wieder das Leben, dass es tatsächlich alles konterkarieren kann.
Ja, es geht ja irgendwie auch um die Linie am Ende, die die Schiedsrichterzunft vertritt. Es hieß dann da so im Bereich der Interviewzone, dass Jablonski jetzt ja auch Champions League Schiedsrichter ist und mit dieser internationalen Erfahrung vielleicht etwas großzügiger in der Bewertung der Szenen, aber es kann natürlich jetzt nicht darauf basieren, wie es persönlich um irgendeinen Schiedsrichter steht, was seine Regelauslegung dann angeht, also da sollte die Linie einheitlich sein. Das Einheitliche in dem Fall ist jetzt, naja, beides wurde nicht gepfiffen, okay, kann man dann irgendwie eher mitleben, wobei Polanski auch zu Recht darauf hinwies, dass ein Gegentor in der 11. Minute, das dann vielleicht aberkannt wird, natürlich was anderes ist, als ein mögliches 2-0 in der, 75. oder so. Deswegen hatte Borussia eben diese Hypothek des 0-1 Rückstandes. Aber Carsten, wenn wir jetzt das Schiedsrichter, oder willst du das noch weiter ausführen, das Schiedsrichterthema, sonst würde ich jetzt schon den Deckel drauf machen.
Nein, also Deckel drauf. Ich sag sowieso, am Ende ist es entschieden worden und es war nicht Jablonski, auch wenn er an diesem Tor möglicherweise Aktien hatte, der Borussia Mönchengladbach besiegt hat, sondern der BVB und in guten Teilen auch Borussia selbst. Denn diese Passivität, die wir am Anfang schon angesprochen haben, die hat ja wiederum zu dem schnellen Rückstand geführt. Das war ja schon gegen Wolfsburg so. Da gab es dann nach 4 Minuten das erste Gegentor. Und dann fehlte mir einfach für die Aufstellung, die auch Eugen Polanski gewählt hat, mit viel kreativen Spielern, wie gesagt, zum ersten Mal zusammen in der Startelf, dann im Gio Reyna und Florian Neuhaus. Also eigentlich das beste Fußball, was Gladbach zu bieten hat. Und dafür war mir dann einfach viel zu wenig Aktion nach vorne. Und was man gesehen hat als Borussia, dass der BVB, wenn man ein bisschen mal Druck gemacht hat, wenn man als Gladbach mutig unterwegs war, da war der BVB doch anfällig. Und da hätte man viel mehr reinstoßen müssen in diese Situation.
Das war dann am besten und nachhaltigsten der Fall in der Viertelstunde vor der Halbzeit. Wie gesagt, beginnt mit dieser Parade von Moritz Nikolas, der dagegen Adeyemi mit einem tollen Reflex das 0-2 verhindert. Dann ja, wäre es vielleicht auf andere Weise schon Dortmund-typisch für Gladbach den Bach runtergegangen. Aber so hat sich Borussia, also die vom Niederrhein, eben ins Spiel reingefuchst und dann auch zwischenzeitlich echt guten Fußball gespielt. Dann lief der Ball auch mal, dann ging es auch mal zielstrebiger nach vorne. Es gab so einzelne Szenen, vieles verpuffte auch einfach. Ich erinnere mich an Neuhaus, so aus spitzem Winkel, der dann abgeblockt wird von Süle, super Grätsche des Ex-Nationalspielers. Reyna setzt sich einmal super im Mittelkreis gegen 3 Gegner durch, tunnelt dann Emre Can, wird aber von Schlotterbeck gut umgeräumt, also fair umgeräumt, dann verpuffte das wieder. Und dann war es wahrscheinlich am aussichtsreichsten noch, als Neuhaus wirklich mal so richtig durchs Mittelfeld glitt bis an die Strafraumgrenze, aber wahrscheinlich besser geschossen hätte. Stattdessen hat er Rocco Reitz gesucht, noch mit so einem kleinen Außenrist-Pässchen in die Nahtstelle, aber ja, etwas zu steil, zu unpräzise. Und ja, so gab es am Ende nicht so die super klaren Torchancen für Gladbach. Das zog sich durchs ganze Spiel. Und Carsten, man muss ja sagen, was dieses Setup, wie man heutzutage sagt, mit Neuhaus und Reyna angeht, ist das natürlich einfach sehr hochqualitativ, qualitativ hochwertig, also auch im ganzen Bundesliga-Kontext. Aber was beide dann wirklich, das gilt eigentlich ja dann auch vorm Tor für die ganze Saison bislang, produzieren, ist einfach nicht effektiv genug und fällt vor allen Dingen enorm ab, wenn man das jetzt mal mit dem vergleicht, was Franck Honorat beispielsweise beisteuert. Und dementsprechend hat es dann auch ein Haris Tabakovic wirklich schwierig, Akzente zu setzen.
Ja, bei ihm ist genau das gleiche Problem wie eigentlich zu Beginn der Saison. Er bekommt keine Bälle und ohne Bälle kann niemand auf der Welt Tore schießen. Also, Tabakovic braucht Bälle. Und
zuletzt hat es der Gegner immerhin erledigt, das fiel jetzt auch weg.
Genau, ja. Die letzten beiden Gladbach-Tore waren ja Eigentore. Einmal in Mainz, einmal gegen Wolfsburg. Ja, also diese Geschichte mit Reyna und Neuhaus. Ich fand es richtig gut, weil wir werden uns mit dem sicherlich auch in der Weihnachtspause nochmal beschäftigen, wie man diese Kreativität dann auch einbauen kann, in Verbindung eben auch mit, wir reden ja auch noch über einen Robin Hack, der irgendwann mal wiederkommt, der auch ein effektiver Spieler sein kann, ebenso wie Franck Honorat, die beide in Dortmund natürlich fehlten. Ja, es ist einfach dieses, man ist als Borussia Mönchengladbach seit 4 Bundesligaspielen ohne eigenen Treffer. Und das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und da kann man natürlich auch nichts holen. Dann verliert man dann eben auch gegen Wolfsburg zu Hause, was ich in diesem Kontext des BVB-Spiels noch eben doppelt schlimm natürlich ist, weil man dann in Dortmund eben nichts zurückholen konnte. Und wenn man das Spielglück hat, so wie es da in Leverkusen beim ersten Spiel Polanskis war, als dann eben Tabakovic noch für den Ausgleich sorgte, hätte es jetzt Velmoja ja auch machen können, hat es dann nicht geschafft. Das ist dann eben vielleicht auch gerade jetzt zu dieser Phase der Unterschied, dass da das Spielglück dann fehlt, dem BVB da den verdienten Sieg noch aus den Händen zu reißen. Und das wäre dann auch in Ordnung gewesen, weil die Dortmunder eben auch zu wenig getan haben. Das 2:0 fiel erst nach dieser großen Chance Velmojas. Die Dortmunder auch zu wenig getan haben, in meinen Augen, um hier klare Verhältnisse rechtzeitig zu schaffen. Deswegen von Gladbach einfach mit dem Potenzial, was in der Mannschaft ist, ob das jetzt Neuhaus und Reyna sind oder ob das auch die anderen sind, ein Stöger, über den wir schon oft gesprochen haben, wo viel zu wenig kommt. Aber auch Neuhaus alleine, er hat noch 0 Scorerpunkte, 0 Tore. Reyna hat einen Scorerpunkt.
Ja, das eine Vorlage hat Neuhaus.
Oh, Entschuldigung, Herr Neuhaus.
Aber, genau, aber
die
ja,
lassen wir ihm natürlich.
Aber die ist war diese Balleroberung auf St. Pauli, als der Torwart ihm den Ball in den Fuß spielt. Das war jetzt auch nicht eine Neuhaus-typische Vorlage.
Genau, also nichts aus dem Spiel heraus. Und das ist genau das Problem. Und da, wie gesagt, dem werden wir uns sicherlich noch widmen. Da muss Eugen Polanski sich schon was überlegen, ob auch in dieser Systemkonstellation, in diesem 3-5-2, die ja dann sehr gespickt ist mit Defensiven oder mit Mittelfeldspielern, die dann eher im Sechserbereich unterwegs sind. Aber es gibt genug Möglichkeiten, eben Kreativität reinzubringen. Die muss dann aber eben auch funktionieren. Nun waren Neuhaus und Reyna zum ersten Mal miteinander. Reyna hat dann nachher, haben wir noch in der Mixzone mit ihm gesprochen, da hat er gesagt, klar, wir müssen uns einander gewöhnen. Sehe ich auch so, wie vieles, auch das. Es braucht Zeit in Gladbach und es hat sich jetzt gezeigt, hinten raus, auch mit Eugen Polanski braucht es noch Zeit, bis Gladbach stabil, heimstark ist und auch noch Tore schießt. Das sind ja Ansprüche, Yannick, die sind ja verrückt, oder?
Ja, sorry, dahingehend war es jetzt ja auch relativ seltsam diese Saison. Ich meine, die ersten 3 Spiele plus fast das ganze Leverkusen-Spiel bleibt man torlos. Jetzt hinten raus die 4 Spiele, was eigene Treffer angeht, zwischendurch fluppt es dann ja richtig. Mit müssen ja 15 Toren in 7 Spielen sein. Das genügt dir dann sehr hohen Ansprüchen. Aber es ist ja fast schon eine mathematische Sache. Ich meine, das erschließt sich dann ja jedem. Wenn da 0,3 Expected Goals stehen in Dortmund, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering, dass man überhaupt ein Tor schießt. Und so sah es dann auch aus. Sprich, man braucht ja einfach irgendwie Leute, die da was produzieren, die da was kreieren. Und wenn da so wenig bei rumkommt, ja, dann wird es schwer, Fußballspiele zu gewinnen. Borussia hat ja auch jetzt in diesem System keine Schienenspieler, die so viel vor dem Tor machen. Netz und Skelly haben sich da doch eher auf defensive Aufgaben konzentrieren müssen, auch wenn Netz dann zum Beispiel diese Chance von Velmoja auflegt. Kastrop hatte immerhin in der Rolle als Schienenspieler die Großchancen in Mainz. Das ist wichtig, dass da auch was kommt. Ja, und darüber hinaus, von Engelhardt kommt in Sachen Torerzielung nichts, von Rocco Reitz weniger, als man das auch schon mal gesehen hat. Sprich, es bleibt dann vor allen Dingen, wenn das die Personalwahl ist, auch an diesen beiden Zehnern hängen. Und ja, das waren dann allenfalls Ansätze. Polanski hat gesagt, immerhin gibt es die Ansätze. Ja, kann man ihm zustimmen. Aber über die muss es dann jetzt ab Januar auch kräftig wieder hinausgehen.
Also ich will ja ein bisschen mal das teasern, was ich so im Kopf drin habe, was das Spielsystem auch angeht. Wenn dann irgendwann mal Hack und Honorat wieder da sind, müsste man vielleicht darüber nachdenken, ob man dann vielleicht auf ein System umstellt, wo dann eben vorne mit 3 Spitzen gespielt wird, die dann eben die Flügel klarer besetzen, um einem Haris Tabakovic einfach auch die Bälle zu geben. Dann vielleicht in einem 4-3-3 System jetzt mit Engelhardt hat man einen, der Einzelsechser spielen kann und davor dann Reyna und Neuhaus und davor dann eben Hack, Honorat und Tabakovic in der Spitze beispielsweise. Dann ist wiederum die Frage der Stabilität nach hinten natürlich gegeben. Aber man muss es einfach hinkriegen als Borussia Mönchengladbach, wie auch immer und wer auch immer. Und wenn es dann eben diese Außenbahnspieler sind, die unterwegs sind in diesem 3-5-2-System, da müssen einfach mal Bälle in den Strafraum geschossen werden. So wie es die Dortmunder ja auch gemacht haben. Die sind hier auch nicht so schade darum, einfach eine Flanke zu schlagen. Und wenn es dann der Verteidiger ist, Niklas Süle, dann ist es eben der Verteidiger, der da eine Flanke schlägt. Wer hindert denn Nico Elvedi daran oder auch Kevin Dix, einfach mal den Ball in den Strafraum zu schlagen? Niemand. Und dann hat man da eben einen Tabakovic, der, das hat er, glaube ich, gezeigt, mit Bällen was anfangen kann. Also völlig eigentlich egal, wie das System aufgestellt ist, wer da spielt, es muss in der Lage sein, Borussia Mönchengladbach muss in der Lage sein, einfach Bälle in den Strafraum zu bekommen. Und Yannick, da muss es vielleicht auch mal ganz einfach gehen, auch wenn es nicht schön ist, aber da muss es halt vielleicht auch mal eine Halbfeldflanke sein.
Ja, ich kann mich ja daran erinnern, der Fast-Anschlusstreffer gegen Wolfsburg fiel ja auch so, als wäre eine Halbfeldflanke gewesen, die zum Erfolg führte. Es war eine Halbfeldflanke von Reiner, die das Eigentor erzwang. Und wenn die Strafraumbesetzung stimmt und da vielleicht mal nicht nur Tabakovic alleine steht, dann ist das ja durchaus auch aussichtsreich. Ich meine, es war jetzt auch nicht der Dortmunder Mittelstürmer, der beim 1-0 traf, sondern Julian Brandt, weil Guirassy anderweitig, also sehr buchstäblich, die Leute gebunden hat, nämlich auf den Boden gerissen. So geht es dann auch. Aber daran mangelt es ja einfach in vielen Fällen. Also wenn in diesem Setup von Dortmund Neuhaus und Reiner noch die Bälle in den Strafraum bringen müssen, ja, wer soll denn da im Strafraum sein? Teilweise war es wirklich Joe Skelly, der sich da angeboten hat, der mit Ball sehr hoch agiert hat. Aber wir wissen alle um die Torerzielungsqualitäten von Joe Skelly. Das ist dann letztlich einfach zu wenig. Und Carsten, hinten raus kommt noch dazu, Grant Leon Ranos wurde als Erster eingewechselt. Das ist schon durchaus ein Statement, dass es nicht Schuto Machino oder Kevin Stöger sind. Liegt dann vielleicht sogar eher an den beiden als an Ranos. Aber auch da kam ja deutlich zu wenig. Dann gab es ja in dieser ganzen Schlussphase eigentlich wirklich nur diese Chance von Moya, kurz nach dessen Einwechslung. Und da hätte man sich ja auch bei dem Spiel, das noch offen war, es stand nur 0-1 aus Gladbacher Sicht, einfach von allen Beteiligten mehr gewünscht. Und das wird eine interessante Aufgabe dann eben auch für die kurze Vorbereitung auf die zweite Jahreshälfte, auf die zweite Saisonhälfte.
Jo, da hast du absolut recht. Man hätte sich mehr gewünscht. Und wenn dann dieses Spiel eben bis in die Nachspielzeit offen ist mit 0-1, dann kann man eben auch dem Gegner nochmal zusetzen. Und natürlich haben sich Konterchancen geboten. Wir müssen vielleicht kurz mal über den Moritz Nikolas sprechen, der wirklich großartig gehalten hat. In einigen Situationen, insbesondere kurz gegen Adeyemi, als dieser in der 29. Minute diese Riesenchance hatte, aus 7 Metern das 2-0 zu machen. Und da, wenn das gefallen wäre, möchte ich nicht wissen, was passiert wäre, ob Gladbach dann nicht tatsächlich auch nochmal richtig einen auf den Deckel bekommen hätte. Aber er hält diesen Ball und damit seiner Mannschaft ganz klar das 0-1 fest und setzt damit ein Zeichen, weil, du hast es eben gesagt, danach ging es dann ja bei Gladbach wesentlich besser. So kannst du auch als Torwart einer Mannschaft Sicherheit geben. Das hat er klasse gemacht und später dann auch beim abgefälschten Ball oder einem Pressschlag mit Dix den Ball noch über die Latte gelenkt und am Ende dann 1-1 gegen Bayer den eingewechselten Dortmunder ganz klasse gemacht. Es ist mir ohnehin schon oft aufgefallen, dass Moritz Nikolas gerade in diesen 1-gegen-1-Situationen, erinnere mich an das Pokalspiel gegen Karlsruhe, da aber eine richtig gute Figur macht. Und das wird mit Sicherheit nicht nur Carsten Kellermann gesehen haben und Yannick Sorgatz, sondern auch ein gewisser Herr Nagelsmann. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Moritz Nikolas mit solchen Szenen nicht nochmal 2-3 rote Pluszeichen ins Buch bekommen hat des Bundestrainers, ins virtuelle Buch wahrscheinlich. Und der war der große Gladbacher Gewinner an dem Abend, aber nützt ihm natürlich nichts, weil er 2 Tore bekommen hat und das ist dann eben die Niederlage gewesen. Und für das, was seine Vorderleute dann gemacht haben, das war ganz einfach zu wenig. Also wenn alle so geleistet hätten wie Nikolas, bin ich mir relativ sicher, wäre Dortmund ganz anders noch in Bedrohung gekommen als jetzt. Weil Dortmund, fand ich, in der zweiten Halbzeit hat auch herzlich wenig Fußballerisches geboten, hat natürlich individuelle Qualitäten, aber hat die auch nicht wirklich an den Mann gebracht.
Ja, das ist, ohne jetzt zu tief in den BVB einzutauchen, schon ein bisschen Biedermeier-Fußball und verblüfft, dass sie jetzt mit 32 Punkten aus 15 Spielen der besten Ausbeute nach diesen 15 Spielen seit langem in die Winterpause gegangen sind. Aber ist eben ein anderes Thema und macht es umso ärgerlicher, dass Borussia dann irgendwie doch knapp als Verlierer vom Platz geht. ja, ohne dass man jetzt auch sagen kann, ja, sie haben ihre Chancen nicht genutzt. Sie hatten einfach letzten Endes zu wenige. Ja, Carsten, so geht's. Das ist das Gladbacher Gefühl, mit dem es reingeht. Halb so viele Punkte wie der BVB nach 15 Spielen. Als wir am Freitag oder ja, in der Nacht auf Samstag nach Hause gefahren sind, wusste man ja auch noch gar nicht, okay, wo überwintert Gladbach denn jetzt, auf welchem Tabellenplatz. Jetzt wissen wir, es ist der 12. Das hätten, glaube ich, vor 3 Monaten, vor knapp 100 Tagen, als Eugen Polanski übernahm, alle unterschrieben. Jetzt denkt man sich nach diesen letzten beiden Niederlagen irgendwie, ja, ein bisschen mehr wäre drin gewesen. Ich meine, es ist ein Punkt bis Platz 10, den man vergangene Saison innehatte. Wie viele es auf Platz 16 sind, das wiederum wissen wir wirklich erst Sonntagabend. Was ist jetzt dieses Zwischenfazit? Ist es irgendwie so ein bisschen zwischen Baum und Borke? Kann man noch nicht, also gar nicht abschätzen, in welche Richtung es geht. Denn also nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation würde man ja jetzt sowohl Argumente finden für einen einstelligen Tabellenplatz als auch vielleicht für so ein eher unbefriedigendes Finish auf Platz 14.
Jo, es ist wie immer schwierig, Borussia einzuordnen. Wir haben es ja mal so formuliert, irgendwas ist immer. Und das hat sich auch unter Eugen Polanski nicht geändert, das muss man leider sagen. Die Spiele, die gewonnen wurden, sind ja teils auch Spiele, die man schon als Borussia gewinnen sollte, mit dem Anspruch in der Range. Und da muss man sagen, sind die Gladbacher jetzt ja so knapp noch drin. Wenn man sagt, okay, ich würde ihnen schon was zutrauen. Marcel Janssen hat es beispielsweise bei uns im Interview gesagt, 7 bis 12. Sie sind jetzt 12. die Gladbacher. Nach dem schwierigen Start, nach dem doch sehr erfolglosen Start, ist das völlig in Ordnung für Stand jetzt. Denn die Hinrunde hat ja noch 2 Spiele. Das heißt also, die Gladbacher können noch bis auf 22 Punkte kommen. Und dann wäre es sogar eine ordentliche Hinrunde. Aber Augsburg in Gladbach, das Spiel. Und dann bei der TSG Hoffenheim muss man dann auch erstmal punkten. Und am Ende werden diese beiden Spiele dann wirklich eine Richtung dann schon mal vorgeben, wo Borussia Mönchengladbach steht. Aktuell glaube ich tatsächlich zwischen Baum und Borke. Man kann sagen, nach dem Start steht man jetzt ordentlich da, aber mit den 16 Punkten ist man natürlich auch noch nahe dran, mit jetzt nicht so befriedigenden Spiel, ersten 2 Spielen im neuen Jahr, dann vielleicht zum Ende der Hinrunde doch noch wieder in der Zone zu stehen, in die man eigentlich nicht will oder nah dran an der Zone. Also da werden diese beiden Spiele noch eine Auskunft geben. Ich finde, Niederlagen in Dortmund kann man immer, wenn sie so passieren, wie die am Freitag, sagen, das war okay, das war ordentlich, da kann man was von mitnehmen. Da kann man vor allem davon mitnehmen, dass Gladbach sich auch gegen große Gegner stemmen kann. Andererseits auch unter Polanski, Top-Mannschaften werden nicht besiegt. Die Bayern besiegten Gladbach, Frankfurt siegte, jetzt auch Dortmund. Einzig der Punkt gegen Leipzig ist eben rausgesprungen.
Leverkusen noch.
Ja, stimmt. Entschuldigung, Bayer ist auch eine Top-Mannschaft. Stimmt. So, also 2 Punkte. Also Eugen Polanski hat 2 Punkte gegen Spitzenmannschaften geholt. Aber eben dieser Sieg, wenn man überlegt, man hat zu Hause gegen Bremen verloren, man hat gegen den HSV nicht gewonnen, man hat jetzt gegen Wolfsburg verloren. Da sind doch dann Punkte weg, die richtig wehtun, finde ich, gegen Mannschaften, die man schon zu Hause besiegen sollte. Und die sind eben dann nur einholbar, wenn man dann vielleicht auch mal so ein Spiel wie in Leverkusen, wie in Dortmund, wie gegen Leipzig gewinnt, wo man eigentlich die Punkte nicht fest einplant. Und das fehlt den Gladbachern nach wie vor. Das war in der vergangenen Saison auch das Problem, als man ja auch zu diesem Zeitpunkt sogar noch besser dastand, punktemäßig, und dann am Ende nichts mehr kam. Darum muss man sagen, diese Saison vielleicht hinten raus stabiler. Das bringt einen dann weiter. Aber im Moment, man steht noch in der Range. Ich sage, zwischen 8 und 12, zwischen 7 und 12 kann Gladbach landen, wenn alle fit sind, wenn möglichst viele fit sind. Wenn weniger viele Spieler fit sind, wird sich das dann erweisen. Aber nochmal, die beiden Spiele der Hinrunde, die noch ausstehen, werden auch nochmal eine Menge aussagen über den aktuellen Zustand.
Ja, und in der Bundesliga, wie sie gerade aussieht, ist dann Platz 12 vielleicht auch ja, schlechter als in anderen Jahren, weil ich finde, dass jetzt Union Berlin 8. ist mit 21 Punkten. Also da habe ich jetzt wenig gesehen, was das widerspiegelt oder worin sich das widerspiegelt. Klar, der SC Freiburg ist irgendwie so Stammgast mittlerweile in der ersten Tabellenhälfte, aber dann hat man so Bremen, da läuft es auch nicht so richtig rund. Köln hat jetzt 6 Spiele, glaube ich, nicht gewonnen. Klar, der HSV ist ein Aufsteiger, die werden zufrieden sein. Wolfsburg, Augsburg, da unten, ich meine, die haben auch beide schon den Trainer gewechselt und letzten Endes hat Gladbach, muss man ja auch sagen, gewonnen gegen Köln und gegen den 16., 17. und 18. der Tabelle, ist auch eine Qualität und darauf kommt es eben auch an, die Punkte einzusammeln, aber das Fußballspiele gewinnen muss A, leichter fallen in der zweiten Saisonhälfte und ja, muss dann auch einfach häufiger passieren, denn nur so kommt man wirklich voran und wenn ich mir so die Torbilanz anschaue, dann ist das hinten natürlich gut. Ich glaube, das war das allererste Mal, dass man jetzt 2 Gegentore bekommen hat. Man hatte sonst entweder 0, 1 oder relativ viele. Aber 18 Tore aus 15 Spielen ist einfach zu wenig, gerade wenn man jetzt bedenkt, was ich da angesprochen hatte, dass man am Anfang diesen Torloslauf hatte, jetzt wieder. Also da muss eine gewisse Verlässlichkeit rein. Aber Carsten, wahrscheinlich ist das ja auch eines der großen Themen dieser Hinrunde. In der Offensive war es personell teilweise wirklich dünn. Da fehlen ja, weiß nicht, wie man es zählt, 4, 5, 6 Spieler einfach regelmäßig. Und ich würde sagen, das hat man gemerkt und das große Ziel muss sein, dass da einfach die Verfügbarkeit wichtiger Spieler deutlich besser wird. Die Frage ist, kriegen sie das hin?
Tja, das ist tatsächlich die Frage. Natürlich ist auch die Frage, kriegt es Ruven Schröder hin, vielleicht personell noch etwas zu tun? Vielleicht auch mit Blick auf die Offensive. Man sagt ja, dass Kevin Stöger sich möglicherweise verändern will, auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft, dass der ein oder andere vielleicht tatsächlich nochmal neue Ideen hat und dass eben auch die Borussen neue Ideen haben, was die Offensive angeht. Andererseits, so viel wird auch nicht passieren, dass es jetzt grundlegende Veränderungen gibt. Das heißt also, mit dem bestehenden Kader, und dazu gehört eben der Tim Kleindienst, der noch länger ausfallen wird. Da ist nochmal eine OP am Knie gemacht worden und das wird mindestens mal in der Summe 4 bis 6 Wochen dauern. Ein bisschen Zeit davon ist schon runter, aber er hat dann ein Dreivierteljahr fast nicht gespielt. Das heißt also, der wird jetzt auch nicht wiederkommen und sofort Highlife machen. Davon ist nicht auszugehen. Das hat sich ja jetzt schon bei seinem Comeback gezeigt. Und ein Robin Hack hat bisher auch nur die wenigsten Teile der Saison zur Verfügung gestanden. Franck Honorat ist auch immer wieder anfällig für kleinere und größere Pausen. Also das sind schon wichtige Spieler, die dann nicht dabei sind. Natürlich, das war bei Sevane, hat sich das ausgewirkt. Und so ist es jetzt auch bei Eugen Polanski. Trotz aller guten Ideen, die Polanski dann auf den Platz bringt, fehlt dann natürlich Qualität. Das ist doch ganz klar. Und Haris Tabakovic, wie gesagt, hat noch einen richtig guten Job gemacht. Zieh mal die Tore ab von dem, was wir gerade an Bilanzen gezogen haben, die Tabakovic-Tore. Dann sieht es aber schon ein bisschen düsterer aus. Also von daher kann man noch von Glück sagen, dass der wenigstens da ist und dass der wenigstens seinen Job gemacht hat. Aber der ganze Rest der Offensivabteilung, Honorat ist jetzt auch nicht gerade der große Knipser. Wie gesagt, Hack stand fast gar nicht zur Verfügung. Also das ist schon schwierig. Aber wie man das jetzt verbessern kann, es sind ja auch wieder viele Muskelverletzungen dabei oder aufgrund muskulärer Probleme Verletzungsausfälle da. Das ist schon schwierig und da sollte man dann schauen. Ich weiß nicht, ob es mit Belastungssteuerung abgeht oder wie es generell ist. Das wird ein Thema sein, was die Gladbacher sicherlich in der Winterpause besprechen und angehen sollten.
Ja, plus dieses Thema, worüber sich Simeone dann Ende letzter Saison schon so ein bisschen ausgelassen und beschwert hatte, dass Spieler wieder fit sind, aber es dann eben eine Weile dauert oder es Rückfälle gibt und. Ja, Chiaro Dia zum Beispiel hatte ja auch einen Muskelfaserriss, kommt dann wieder und zieht sich einen Muskelbündelriss zu. Ja, viele problematische Sachen, die dann letzten Endes dafür sorgen, dass man einerseits sagen könnte, ja, irgendwie ist der Kader ja zu groß an vielen Stellen, weil es dann auch auf bestimmten Positionen einfach zu viele Spieler gibt, die gar nicht alle zum Einsatz kommen können. Andererseits finde man gute Argumente zu sagen, er ist zu dünn an einigen Stellen, vielleicht gerade auch defensiv. Da würde natürlich eine Umstellung auf Viererkette Abhilfe schaffen, weil man dann einfach auch einen Innenverteidiger weniger braucht. Also Polanski hat zum Glück sich ein paar Optionen erarbeitet. Er hat Sander zum Innenverteidiger gemacht, er hat Skelly zum dualen Hybriden quasi Außen-Innenverteidiger wieder gemacht. Er hat Kastrop wirklich zum sehr vielseitigen Spieler, den man ganz schwer einordnen kann, der da irgendwie alles beackert, was auch eine Qualität ist. Ja, das sind Fortschritte, die Borussia da personell gemacht hat, aber ein bisschen Kaderkosmetik wird im Verein sicherlich gut tun in der Wintertransferperiode.
Genau, und da sind wir wieder bei der Frage, die wir jetzt zu Ruven Schröder, nicht wir, sondern wir und die Kollegen Ruven Schröder ja im Grunde zweimal die Woche stellen. Einmal bei der Spieltags-PK vor dem Spiel und einmal im Mixzone-Gespräch nach dem Spiel. Ja, was passiert denn jetzt, Herr Schröder, mit dem Kader? Und seine Antwort ist immer die gleiche. Und die Antwort, ganz ehrlich, wenn vielleicht auch in anderen Worten, kennen wir auch schon von seinem Vorgänger Roland Wirkus. Es wird passieren, was passieren kann, wenn etwas möglich wird. Bedeutet, nur Abgänge führen dazu, dass Gladbach wirklich agieren kann. Schröder hat nochmal gesagt, dass da mit Sicherheit auch der Versuch gestartet wird, den Kader ein bisschen, sagen wir mal, zu reduzieren, um noch ein bisschen griffiger vielleicht auch zu machen. Aber auch da, dazu gehört immer auch der Spieler, der sagt, okay, ich habe hier meinen Vertrag und gehe trotzdem. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was kommt. Und es kann ja zwischen alles und nichts passieren. Das ist wiederum der Status, der, glaube ich, korrigiere mich, aber in den letzten zwei, mindestens, wenn nicht sogar drei Wintertransferperioden der Fall war und im Grunde ja auch in den Sommertransferperioden oftmals. Also von daher nur im Winter laufen halt keine Verträge aus, sodass keine natürliche Veränderung stattfinden kann. Interessant fand ich, war die Aussage vom Ruven Schröder, dass Borussia eben nicht mehr diese Angst haben sollte, dass Verträge möglicherweise auslaufen und Spieler dann ablösefrei entschwinden könnten. Das war ja so wirklich das ganz große Schreckgespenst auch für Roland Wirkus in seiner Ära. Ihm ist natürlich auch viel vorgeworfen worden wegen Thuram und wegen Bensebaini, das ist klar. Aber tatsächlich jetzt im Winter, Yannick, ich glaube, also da fallen Prognosen so wirklich, um jetzt zu sagen, das und das und das passiert. Wir werden natürlich da auch spekulieren, aber wirklich konkrete Prognosen, da tue ich mich im Moment schwer mit. Und einen Grund hast du auch genannt. Was macht man, wenn man den Kader ausdünnt und dann plötzlich wieder personell dann nicht da ist? Weil bis Hack und Kleindienst wiederkommen, da wird noch einige Zeit vergehen.
Ja, das Glück, das man hat, das ist, dass ein Will Moya zum Beispiel jetzt wirklich ein richtiger Bundesligaspieler zu werden scheint. Der wird sicherlich jetzt nicht zum Stammspieler in der Rückrunde werden, der da 15 Mal von Beginn an spielt, aber er arbeitet sich voran, nicht einfach, weil er irgendwie, weil es jetzt das Projekt ist, das man durchprügelt, nein, weil er sich das einfach sportlich verdient. Also er ist ja wirklich sportlich jetzt gerade an einem Kevin Stöger beispielsweise vorbeigezogen und das ist schon eine immense Leistung, ist auch eine immense Leistung von Kevin Stöger, das zuzulassen sozusagen, aber das ist eben ein anderes Thema und deswegen könnte man da zum Beispiel Spieler getrost auch gehen lassen, ist aber dann eben wieder, du hast angesprochen, die Frage, was käme denn überhaupt rein für einen Kevin Stöger? Also um die Riesenablösesumme geht es in vielen Fällen ja gar nicht. Da wäre man ja einfach froh, okay, wenn es dann ein bisschen was gibt und vor allen Dingen man aber diese Gehaltskosten reduzieren kann. Das gilt für Spieler wie Friedrich, wie Omlin. Friedrich, immerhin muss man sagen, in dem Fall hat einen auslaufenden Vertrag 2026. Wir sind ja jetzt so weit bei Borussia, dass es in manchen Personalien schon etwas Erlösendes sein kann, wenn dann ein Vertrag mal ausläuft. So wäre es dann auch 27 bei Jonas Omlin, wenn er bis dahin sich nicht anderweitig umschaut. Ja, viele, viele Fragezeichen. Und wenn wir auf Luca Netz schauen, der zu den 2026ern gehört, muss man ja sagen, er hat sich jetzt in den letzten Wochen ganz klar vor Lukas Ulrich positioniert. Und ich würde sagen, das, was Schröder damit meint, dass man keine Angst haben soll vor auslaufenden Verträgen, untermauert ja auch Polanski damit, dass er auf Netz setzt. Also da wird jetzt nicht rumkalkuliert, müsste man nicht Ulrich spielen lassen, weil dessen Vertrag, also Netzvertrag läuft aus und dann bringt er uns ja gar nichts mehr ab dem Sommer, wenn er ablösefrei entschwindet. Nee, sowas spielt gar keine Rolle und ist dann wahrscheinlich wirklich, kann ich mir vorstellen, befreiend, wenn man so denkt.
Auf jeden Fall sich den Druck zu machen, das ist immer schwierig, weil man dann natürlich, wer sich Druck macht, verkrampft dann ja auch leicht und vor allen Dingen sind dann Erwartungshaltungen da, dass Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass jetzt im Winter unbedingt noch Luca Netz abgegeben wird, damit man wenigstens noch ein bisschen Transfererlös bekommen kann. Damit tut man sich einfach keinen Gefallen als Club. Das wird sicherlich im Rückblick auch der Roland Wirkus so sehen und sagen, ja, da hat man vielleicht einfach mal auch wirklich sagen müssen, Leute, habt bitte keine Angst davor. Fand ich jetzt also auch völlig in Ordnung von Ruven Schröder, darauf mal hinzuweisen. Es geht immer um die Kaderqualität, finde ich. Und dadurch, dass ein Luca Netz im Moment wirklich sich gefangen hat, und auch seriöser nach hinten spielt. Das war ja immer so sein Ding. Hat er da wirklich einen guten Schritt nach vorn gemacht? Und am Ende, warum soll das nicht im Sommer auch wieder eine Einigung für eine Vertragsverlängerung geben? Weil wenn Luka Netz spielt, dann wird er schon sehen, dass hier Gladbach ein guter Verein für ihn ist, indem er auch wirklich mit Blick auf eine Nationalmannschaft hier glänzen kann. So, und deswegen, es gibt eigentlich für beide Seiten keinen Grund, da Druck auszuüben. Und wenn dann im Winter etwas passiert, dann passiert es halt. Und das ist auch das, was Rufen Schröder gesagt hat, ein bisschen die Dinge auf sich zukommen zu lassen und dann eben zu agieren. Ich denke, es wird sein wie vorher in den Jahren auch. Die Gladbacher werden eine Optionsliste haben für Spieler, die dann eben im Winter zur Verfügung stehen. Rufen Schröder hat gesagt, das war jetzt für mich auch mal eine andere Aussage, als man in den Jahren vorher immer gehört hat. Max Eberl zum Beispiel hat ja das Wintertransferfenster oft komplett ignoriert. Rufen Schröder hat jetzt gesagt, dass das eigentlich ein ganz, ganz schönes Fenster ist für ihn, weil da vielleicht Dinge anders möglich sind als im Sommer. Insbesondere, wenn jetzt noch ein großes Turnier wie die Weltmeisterschaft ist, wo viele Sachen sicherlich auch zeitlich nach hinten verschleppt werden, solange das Turnier läuft. Also da bleibt eben abzuwarten. Aber jetzt im Winter, ja, wer weiß, auf sich zukommen lassen und dann einfach reaktionsfähig zu sein, sage ich. Das heißt also, einen Strauß von Spielern zu haben und nicht festgelegt zu sein auf einzelne Spieler, die da möglicherweise weg sind oder eben nicht wechseln wollen, sondern da wirklich flexibel zu sein. Und diese Flexibilität, die könnte Gladbach dann eben helfen, dann den Kader vielleicht nochmal ein bisschen nachzujustieren.
Ja, und ansonsten, glaube ich, ist wieder viel Geduld gefragt, auch von Fanseite. Ich erinnere mich an den letzten Winter, da war Gladbach ja an Jan Niklas Beste dran. Und was war da los, als man ihn nicht bekommen hat? Und dann ist er nach Freiburg. Ich weiß noch, Arno Nordin von Montpellier, der dann zu Mainz gewechselt ist. Da sagt man auch, warum bezahlt man nicht dieses scheinbar schmale Geld für so einen Spieler? Der würde doch die Qualität steigern. Das sind dann jeweils Spieler gewesen, die wirklich fast nichts bis wenig gebracht haben in ihren Vereinen. Also auch einfach nicht immer bekloppt machen lassen, wenn dann woanders was passiert. Ne? Es muss ja auch erstmal da funktionieren. Oder Werder Bremen beispielsweise, wie die da noch alles ausgeliehen haben im vergangenen Sommer. Viktor Boniface und. Aber viele Dinge, muss man sagen, gehen dann auch einfach schief auf diesem Niveau. Jetzt nicht in Gladbach per se, sondern überall. Also da ist eine Erfolgsquote von 50% wirklich schon ziemlich gut. Mir hat mal jemand gesagt, sinngemäß, also wirklich gute Manager haben halt eine Erfolgsquote von 50% und die schlechteren eine von 40. Also das ist so der Korridor, in dem man sich da bewegt. Und man wird es nie hinbekommen, dass alles sitzt, was sich natürlich alle wünschen. Und ich würde sagen, das wäre auch schon ein übergeordnetes Ziel für den Winter, dass eben überhaupt was passiert, dass man irgendwo jemanden, ohne dass es jetzt böse gemeint ist, los wird, um einfach auch auf der anderen Seite dann etwas zu ermöglichen.
Bewegung tut ja immer gut. Also das muss man sagen. Und man hat ja in Gladbach auch gemerkt, es gab ja dann einfach diesen einen Sommer mit Marco Rose, wo man gesagt hat, wir sind jetzt so stark als Borussia Mönchengladbach, wir können es uns jetzt leisten, dass wir den Kader unverändert lassen. Hinten raus war das, glaube ich, eine der problematischsten Geschichten, die sich in Gladbach eben ereignet haben. Weil dann fing es ja irgendwann an, dass eben die ablösefreien Geschichten aufkamen, dass die Spieler nicht verkauft wurden am Peak, wenn dann auch Möglichkeiten waren. Vielleicht hat sich auch die Bundesliga bzw. der Fußball dahingehend nochmal verändert, denn es gab ja immer schon auslaufende Verträge, aber es gab nie diese Problematik oder so nicht so wie heute diese Problematik, dass Spieler das eben genutzt haben oder Berater das genutzt haben oder Clubs benutzt haben, um irgendwelchen Druck auszuüben oder Situationen darzustellen, sondern wurde halt gesprochen, verlängert oder nicht verlängert und es ging weiter. Ja, und die Gladbacher müssen ganz einfach schauen, was ist möglich. Und ich glaube, dass kleinere Dinge, die dann passieren, schon auch eine Wirkung haben. Ich glaube, es hat auch eine Wirkung gehabt, dass Schröder von Anfang an gesagt hat, dass er schon bereit und willens ist, etwas zu verändern. Dadurch hat er einen gewissen Druck auf manchen Spieler ausgeübt, der dann wiederum vielleicht auch leistungssteigernd sich ausgewirkt hat, dieser Druck. Man weiß es nicht. Am Ende reden wir über Fußball-Bundesliga und einen Job, der getan werden muss. Also sollte man nicht nur, weil irgendwelche Transfergeschichten über einem schweben, dann plötzlich anfangen, besser oder schlechter Fußball zu spielen. Aber Yannick, wir kennen das Geschäft auch schon lange genug und wissen, dass genau solche Dinge zu Dingen führen. vor ein oder zwei Jahren war es vielleicht auch in der Endphase jeweils so, dass der eine oder andere Spieler dann entweder keinen Bock mehr hatte, weil er zu wenig gespielt hat. Der andere wollte sich zeigen, drehte dann wieder auf. Ja, sind wahrscheinlich die normalen Dinge, die passieren. Aber nochmal, jetzt Prognosen zu machen, ist schwierig. Aber ich sage, kleine Veränderungen können schon große Wirkungen haben.
Ja, und was dann die Arbeit des Trainers mit der Mannschaft angeht, sollte da auch wirklich die maximale Ambitioniertheit da sein, die Torzahl zu steigern, die Gegentorzahl weiter zu senken und in der Tabelle zu klettern. Also jetzt auch nicht irgendwie in den Köpfen irgendwann in so einen Trott zu geraten, ja, das könnte eine Übergangssaison sein, es gab den Trainerwechsel und viele Umbrüche und so weiter. Nee, sondern wirklich auch schauen, was geht, das Maximum rausholen. Das wird auch für Ruven Schröder gelten in der Transferperiode. Und Katz hat gesagt, Bewegung tut immer gut. Ist wahrscheinlich für euch alle jetzt auch ein gutes Motto in den nächsten Tagen, wenn die Weihnachtstage anstehen und es viel zu essen gibt. Ja, und ich würde sagen, was wünschen wir uns zu Weihnachten? Ich würde mir wünschen, dass wir nächstes Jahr weniger über den VAR und Schiedsrichterentscheidungen reden müssen.
Tja, da müssen wir ja mal ehrlich sein. Es sind natürlich auch Geschichten, die wir machen, die immer gut laufen. Also von daher ist ja die Frage, ob man sich das wirklich wünschen sollte. Der VAR ist ein Thema, der die Leute wirklich abholt, sage ich jetzt mal. Das ist ein emotionales Thema, bei dem die Leute wirklich dabei sind und die Geschichten dann auch verschlingen, die wir dazu machen. Von daher weiß ich gar nicht, ob wir uns das wünschen sollten. Aber es würde natürlich dazu führen, ja, dass wieder mehr über Fußball geredet wird. Das
wir
ist mal
würden
klar.
Ja, aber auch darüber berichten, wenn einfach Sachen gut gelöst werden. Das würden wir auch honorieren.
Selbstverständlich, aber ich glaube tatsächlich, wie es immer im Leben so ist, dass diese gefühlt negativen Sachen ja auch die Leute mehr anzünden. Wenn Sachen gut laufen, weißt du selber, Yannick, ist man da nicht so zugänglich für. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ich finde schon ganz schön, wenn die Fußballwelt sich wieder ein bisschen mehr auf das runde Ding und nicht auf die auf das Eckige, und damit meine ich jetzt den Videoschirm, mit dem der VAR da sozusagen eingreift, konzentrieren würde. Und damit wieder auf das Wesentliche, nämlich das Spiel. Und was Gladbach angeht, ja, was soll man sich da wünschen? Also erstens sind wir nicht die Leute, die sich was wünschen sollten. Wir sind keine Fans, wir sind ja dann Journalisten. Guten Fußball, den darf man sich aber, glaube ich, wünschen. Und den, bin ich der Meinung, ist auch diese Mannschaft von Borussia in der Lage zu spielen. Deswegen fand ich jetzt diese Idee mit der Doppelzehn Neuhaus und Reyna richtig gut von Eugen Polanski, weil dann eben wieder dieser fußballerische Aspekt ein bisschen im Vordergrund steht. Und bin gespannt, wie er, wenn dann wirklich ein paar Spieler wieder da sind, insbesondere dann auch Hack und Honorar, weil die ja nochmal einen ganz neuen Aspekt, Nathan Gumu gibt's ja auch noch als Rechtsaußen, wenn dann die Flügelspieler wieder da sind, die im Moment fehlen. Da bin ich wirklich gespannt, wie Polanski damit umgeht. Wird für mich eine der spannenden Fragen sein, die dann wahrscheinlich nicht direkt Anfang des Jahres, aber vielleicht so ab Mitte, vielleicht dann ab Ende Januar, Februar dann aufs Tapet kommen.
These: Robin Hack wird es verdammt schwer haben. Denn ich glaube, dass so viel wie Polanski von Prinzipien und so weiter redet, so ein Spieler wie Hack, der einfach selber seine Umtriebigkeit immer kam und ich mach mal viel und dann klappt schon einiges, das könnte gerade schwer werden. Und also wenn ich mir jetzt auch überlege, wie würden sie spielen, dann ist ja manchmal weder für Neuhaus noch für Reyna Platz, auch in dem 4-3-3, das du skizziert hast, oder nur für einen. Und mal sehen, ob Robin Hack da nicht das Nachsehen hat, gerade jetzt angesichts der langen Zeit, die er raus ist. Bin sehr gespannt. Das ist ja doch eigentlich einer der Aufsteiger der letzten Jahre gewesen, aber jetzt wird er dran ziehen müssen, wenn er wieder fit ist.
Definitiv. Also das Gleiche gilt ja dann auch für Tim Kleindienst, wenn er dann wieder zurückkehrt. Also erstmal überhaupt wieder in die Qualität reinzukommen, weil Haris Tabakovic ja schon auch was hingestellt hat. Also da ist schon Konkurrenz erwachsen, ja. Und Robin Hack auf der Position da als zweite Spitze. Es gibt halt nicht mehr in dem 3-5-2 so viele offensive Positionen. Deswegen sagte ich ja, im 4-3-3 wird es dann schon wieder ein bisschen entspannter für ihn aussehen. Aber klar, da wird jetzt Konkurrenz dann da sein. Finde ich sehr gut. Ich glaube, dass Machino auch noch besser in die Saison reinkommen wird. Man unterschätzt, glaube ich, manchmal den Unterschied zwischen einem Verein wie Holstein Kiel, kleinerer Verein mit einer ganz anderen Szenerie, kleineres Stadion, und dem, was eben auch Borussia Mönchengladbach darstellt, mit den Ansprüchen, mit dem, was Borussia Mönchengladbach ist als fünfmaliger Meister, mit dem großen Stadion mit über 50.000 Zuschauern, mit den Erwartungen, die da sind, auch an den Fußball, der gespielt werden soll. Da reicht es eben nicht nur emotional zu sein und so, dass vielleicht in Kiel nochmal eine ganz andere Wirkung hat, ohne, weiß Gott, die Kieler da abwerten zu wollen und zu sagen, da wird kein Fußball gespielt. Aber ich glaube, die Anspruchshaltung in Gladbach, man kann es ja vielleicht auch mit Lucien Favre mal beschreiben, der jetzt gerade als Trainer seinen definitiven sein definitives Karriereende verkündet hat, in Gladbach richtig total geschätzt mit dem Fußball, den er hat spielen lassen, war erfolgreich, war dann in Dortmund einer der Trainer mit dem besten Punkteschnitt, aber hat einfach diesen Anspruch, den der BVB hat, als ein Club, der dem FC Bayern auf den Fersen sein will, der Titel holen will, der dominieren will, der einen Jürgen Klopp vielleicht wieder zurückhaben will. Dem Anspruch hat er nicht genügt, obwohl er ein absoluter Top-Trainer ist. Und das ist in Gladbach ja auch so. Und dann ist vielleicht ein Mancino, der mit seinen Qualitäten Gladbach mit Sicherheit noch helfen wird, aber der muss erstmal hier richtig ankommen. Und das scheint für ihn wirklich schwieriger zu sein als zum Beispiel für Tabakovic, der aber, was das angeht, einfach auch die Gunst der Stunde genutzt hat. Und von daher bin ich gerade auch, was Mancino angeht, gespannt. Und was Mancino angeht, wird wiederum dazu führen, was mit Hack passiert. Weil wenn Mancino richtig gut wäre, dann wird es für Hack noch schwerer.
Ja, und je schwerer es für alle wird, desto besser. Denn wenn es für viele schwer ist, ist es meistens insgesamt etwas einfacher. So.
Das ist der Spruch zur Weihnacht.
Ich wollte sagen, das war jetzt wirklich für, ja, könnt ihr euch nochmal abtippen, habe ich jetzt schon selber vergessen, wie der Satz genau ging, aber genau, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir den Deckel auf BVB, auf das letzte Spiel des Jahres und auf die letzte Folge vor Weihnachten, Carsten, und ja, verbleiben mit den besten Wünschen für schöne Feiertage und hören uns dann natürlich noch ein weiteres Mal in diesem Jahr in einer Woche. Bis dahin, ciao.
Schöne Weihnachten und tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Kachava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season and enjoy getting the nutrition you need. There are endless ways to personalize your cachava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of cachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS.